SRF 1.
Regionalschnall Zürich Schaffhausen. Alles nur nicht lebenslänglich, das fordert der Verteidiger im Mordprozess von Pfäffiken. Chinesische Benimmregeln für Manager. In Zürich gibt es neue chinesische Schule für Geschäftsleute. Dann der Tatort Hartturm. Dort flattert nur noch die GC-Flagge und die von der Stadt Zürich. Die vom FCZ ist geklaut. Und der Tatort Zürich, der Krimi in Zürich boomt, die Qualität aber sinkt, findet der Autor Peter Zeindler. Er ist unser Gast. Das Wetter am Morgen Sonne, am Nachmittag ziehen Wolken auf bei 15 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Seit dem Montag steht das Pfäffiken dem an vor Gericht, wo vor knapp 2 Jahren seine Frau und die Chefin vom Sozialamt Pfäffiken auf offener Strasse verschossen hat. Heute haben der Staatsanwalt und der Verteidiger vor dem Bezirksgericht dargelegt, was für eine Strafe sie für den Anklagten fordern. Nicole Marti, Sie sind heute Morgen dabei gewesen vom Staatsanwalt. Hat man gewusst, dass die 2 Taten für ihn Mord sind, dass er lebenslänglich gefordert? Wie hat er das heute aber begründet?
Für den Staatsanwalt sind die beiden Taten lang im Voraus geplant gewesen. Der heute 60-jährige Anklagte aus dem Kosovo, der hat zum Beispiel extra in seiner Heimat eine Pistole besorgt, weil ihm das in der Schweiz nicht gelungen ist. Der Staatsanwalt hat auch von 2 äußerst skrupellosen Taten geredet, von regelrechten Hinrichtungen auf offener Strasse. Es war ein kaltblütiger Racheakt gewesen, hat er gesagt. An seiner Frau hätte sich der Anklagte rächen wollen, weil die ihn verlassen hat. An der Chefin vom Sozialamt, weil ihm die nicht mehr Geld geben wollte. Und weil sie seiner Frau bei der Trennung geholfen hat. Für jede von diesen beiden Taten allein würde er lebenslängliche Strafen fordern, hat der Staatsanwalt heute gesagt.
Zum ersten Mal hat man heute auch die Sicht der 6 Kinder vom Anklagten und der verschossenen Mutter gehört. Ihr Anwalt hat am Bezirksgericht geredet. Was findet ein Kind, wie hart soll ihr Vater bestraft werden?
Also die 6 erwachsenen Kinder, die sind zwar nicht selber im Gericht gewesen, als sogenannte Geschädigte, die haben sie aber eben einen Anwalt geschickt. Und der hat gesagt, aus Sicht der Kinder habe der Vater die höchste Strafe verdient, also lebenslänglich. Ihr das ganze Leben lang haben die Kinder unter einem tyrannischen und gewalttätigen Vater gelitten. Jetzt wollen sie möglichst lange in Ruhe gelassen werden und in Sicherheit leben. Und darum soll ihr Vater eben möglichst lange ins Gefängnis.
Da also 2x lebenslänglich gefordert. Der Anwalt hat aber auch geredet, der Anwalt vom Anklagten. Er hat gesagt, er fordere in Anführungszeichen nur noch eine vorsätzliche Tötung. Er geht nur noch von dem aus und nicht vom Mord. Wie hat er das begründet?
Der Verteidiger hat dort probiert aufzuzeigen, dass die Taten eben genau nicht lang im Voraus geplant waren. Er hat gesagt, bis kurz vor der Tat hätte sich der Anklagte zum Beispiel nicht entscheiden können, ob er zum Treffen mit seiner Frau jetzt das Handy oder die Pistole in den Sack nehmen soll. Das war wirklich Zufall, was er dann am Schluss genommen hat. Und so hat der Anwalt vom Anklagten eben auch probiert zu erklären, dass es da nicht um Rache gegangen sei. Der Anklagte hat einfach mit allen Mitteln wieder Kontrolle bekommen über seine Familie. Und als ihm seine Frau dann gesagt hat, sie käme definitiv nicht mehr zurück zu ihm, da habe ich keinen anderen Ausweg gesehen, als entweder sich oder seine Frau umzubringen. Und für den Verteidiger ist es darum eben keine besonders skrupellose Tat gewesen, eben kein Mord, sondern vorsätzliche Tötung. Und das kommt darum darauf an, weil es je nachdem eine höhere Strafe kann geben für einen Mord eben lebenslänglich. Da könnte der Anklagte frühestens nach 15 Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Für vorsätzliche Tötung gibt es maximal 20 Jahre. Da könnte er theoretisch nach gut 13 Jahren wieder freikommen. Und bei all diesen Zahlen, was heute ein bisschen speziell war, ausgerechnet der Verteidiger hat eben keine Zahl gesagt, wie viele Jahre Gefängnis er und sein Mandant für richtig halten. Der Anklagte würde alles akzeptieren, hat der Verteidiger gesagt, nur nicht lebenslänglich.
Der Anklagte hat das letzte Wort heute am Prozesstag. Hat er das genutzt? Hat er etwas gesagt?
Etwas gesagt hat er schon. Er hat sich heute zum ersten Mal bei der Familie der Opfer für seine Taten entschuldigt. Er hat aber nur 2 knappe Sätze gesagt. Es tut ihm wirklich leid. Bis jetzt hat es einfach noch keine Möglichkeit gegeben, um das zu sagen. Aber von wegen Chancen genutzt, die Entschuldigung, die kommt halt ziemlich spät. Während dem ganzen Verfahren in den letzten knapp 2 Jahren und auch die ganze Woche vor Gericht hat er zwar geredet, eine Entschuldigung hat er dort aber nie über die Lippen gebracht. Bis heute hat er sich immer irgendwie ein bisschen als Opfer gesehen.
Besten Dank, Nicole Marti. Das Urteil in diesem Mordprozess, das fällt das Bezirksgericht Pfäffiken dann am nächsten Freitag. Zu Flurlingen ist es heute Morgen zu einem weiteren Tötungsdelikt gekommen. Eine 49-jährige Frau ist umgebracht worden. Passiert ist es in einem Einfamilienhaus, erzählt Werner Benz von der Zürcher Kantonspolizei.
Wo die Polizei wenig später am Tatort eingetroffen ist, hat sie in der Küche von dem Einfamilienhaus eine leblose Frau mit Stichverletzungen angetroffen. Die Notärztin, die ebenfalls bald eingetroffen ist, hat dann nur noch den Tod von dieser Frau feststellen. Die Kantonspolizei Zürich hat dann wenig später am Tatort den mutmaßlichen Täter, das ist der Ehemann vom Opfer, feststellen.
Die genauen Hintergründe der Tat sind laut Werner Benz noch völlig unklar. Die Zürcher Abstimmungszeitung liegt seit gestern auf dem Tisch und schon droht eine erste Beschwerde dagegen. Konkret geht es um die Bilder, die zu der Abstimmung über das Hooligan-Konkordat drin gezeigt werden. Darauf sieht man vermummte Fußballfans, die randalieren. Für das Komitee Kollektivbestrafung Nein, das sich gegen den Beitritt in das Hooligan-Konkordat wehrt, sind die Bilder reisserisch und suggerieren, dass Gewalt bei Fußballspielen einfach dazugehöre. Sie wollen darum juristisch gegen den Zürcher Regierungsrat vorgehen, schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Die Abstimmung über den Beitritt in das Hooligan-Konkordat ist am 9. Juni. Letzten Montagabend ist er per sofort zurückgetreten. Heute hat Roland Gavner, der Gemeindepräsident der Schaffhauser Gemeinde Stetten, jetzt noch den Schritt begründet. In einem Kommuniqué schreibt Roland Gavner, sein Ziel sei es, das Geschäft der Gemeinde transparent und korrekt abzuwickeln. In der Vergangenheit hat es im Gemeinderat Missstände gegeben und Interessenskonflikt. Er hätte darum den Januar, als er das Amt übernommen hat, einen Neuanfang einleiten. Aber das sei ihm nicht gelungen, eine konstruktive Zusammenarbeit sei nicht möglich gewesen. Darum sei er jetzt eben zurückgetreten. Zu diesen Vorwürfen vom Roland Gavner ist auf der Gemeindeverwaltung Stetten heute Nachmittag niemand erreichbar gewesen. China ist für die Schweizer Wirtschaft ein wichtiger Handelspartner, der wichtigste zu Asien überhaupt. Für 15 Milliarden Dollar liefern Schweizer Firmen jedes Jahr Güter auf China, Tendenz steigend. Für die Firmen, die vom chinesischen Markt profitieren wollen, wird es darum immer wichtiger, dass ihre Manager nicht nur Chinesisch beherrschen, sondern auch die kulturellen Benimmregeln. In Zürich ist heute darum die erste chinesische Schule in der Schweiz für Kaderleute aufgegangen, im Schloss Silberg zu Zürich-Engi. Dort sollen die Manager aufs Geschäft auf Chinesisch vorbereitet werden. Direkt von dort berichtet der Roger Steinemann.
In der Villa der ehemaligen Zürcher Bierbrauerfamilie Hürlimann hat die New Huadu Business School eine Filiale aufgetan. Sie ist der erste Ableger von dieser chinesischen Kaderschmiede zu Europa überhaupt. In diesen Minuten wird die Eröffnung gefeiert mit chinesischen Leuten, die Gäste mit einem Tanz schon vor dem Schloss Silberg begrüßt haben. Einfach ein bisschen Folklore ist die Eröffnung aber nicht. Aus der chinesischen Volksrepublik ist sogar extra der Vizeminister vom Bildungsministerium angereist. New Huadu Business School ist eine renommierte Schule, wo sich der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps als Direktor leistet. Auch er ist da. Die Schule hat sich sehr bewusst für Zürich und die Schweiz als ersten europäischen Ableger entschieden, sagt der Chairman und Professor Rui Jui. Die Schweiz sei das Herz von Europa und ein extrem gutes Beispiel für Qualität, Frieden, Neutralität. Und die Beziehungen zwischen der Schweiz und China seien eigentlich immer sehr freundlich gewesen. Und dann gibt der German Kuo Jui mit einem Lächeln noch einen anderen persönlichen Grund an. Vor 26 Jahren habe ich einmal für 4 Monate mit einem Stipendium in der Schweiz studieren und sich in das Land verliebt. Um Liebe geht es an der New Huadu Business School aber nicht. Kaderleute von Firmen in der Schweiz sollen hier Chinesisch und den Umgang mit Chinesen lernen. Ein Lehrgang geht 2 Jahre und besteht aus 4-tägigen Kursen jeden Monat im Schloss Silberg. Und zwischendurch lernen die Manager übers Internet. Der Zürcher Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker freut sich, dass Zürich den Zuschlag bekommen hat als Standort für den europäischen Ableger von dieser Schule. Und er hofft sich, wie er in diesen Minuten an einer Ansprache sagt, auch gewisse Vorteile. Volkswirtschaftlich gesehen gewinne China für Zürcher Firmen und den Finanzplatz an Bedeutung. Natürlich kann nicht jeder, der diese Schule besucht, dann automatisch auch gute Geschäfte mit China. Bei Chinesen läuft vieles über Vertrauen und für das lange 2 Jahre Schule natürlich nicht. Das muss man sich länger und härter erarbeiten. Die Manager kommen aber mindestens mal ein gutes theoretisches Rüstzeug über.
Die Stadt Zürich ist parat für 6 Leute. Am Limagé hängen wie immer die 26 Flaggen von der Zunft. Plus, zum ersten Mal flattern dort auch die Flaggen von der Frauenzunft im Wind, der Zunft zum Frau Münster. Der Gemeinderat hat ja vor kurzem entschieden, dass man das städtische Beflaggungsreglement entsprechend anpassen soll. Das ist zwar noch nicht passiert, trotzdem hat der Gesamtstadtrat entschieden, dass die Flaggen der Frauenzunft schon dieses Jahr hängen dürfen. Das hat ein Sprecher vom Hochbaudepartement auf Anfrage bestätigt. Von der Flagge, die flattert, zu einer, die fehlt. Gestern Nachmittag sind auf dem Hartturm-Areal die Flaggen der beiden Zürcher Fußballclubs GC und FCZ und die von der Stadt Zürich aufgehängt worden. Aber nur ein paar Stunden später schon ist die Fahnenstange mit der FCZ-Flagge leer dagestanden. Unbekannte haben die Flagge vom FCZ geklaut. Nicht nur der FCZ Zürich, sondern auch die GC bedauert den Vorfall, wie der GC-Sprecher Adrian Fetscherin gegenüber dem Regionaljournal gesagt hat.
Auch wenn wirklich nicht geklärt ist, wer schliesslich für das Verschwinden von dieser Fahne verantwortlich ist, tun wir am FCZ die Kosten von der normalen Produktion von der FCZ-Fahne übernehmen. Es soll wirklich kein Schuldigeständnis sein, sondern einfach ein klares Zeichen, dass wir zusammen mit dem FCZ den Weg gehen wollen. Und darum soll auch in Zukunft unbedingt die FCZ-Fahne neben der von der Stadt Zürich und dem Grasshopper-Club Zürich auf dem Hartturm-Areal wehen.
Der FCZ wird wegen dem Flaggenklau keine Anzeige machen. Er hofft einfach, dass die Flagge wieder zurückkommt. Und das Hartturm-Areal und das neue Fußballstadion beschäftigen uns auch am Sonntag.
Regionaljournal-Wochengast. Der Sonntag ist es der Zürcher Stadtrat André Odermatt. Sein Projekt für ein neues Fußballstadion ist ein grosser Schritt weiter. Der Gemeinderat hat diese Woche das Geld für den Millionenbau im Hartturm bewilligt. Warum soll die Stadt für die Fußballfans so viel Geld in die Hände nehmen? Ist so eine Luxuslösung wirklich nötig? Und was sagt er zur Kritik von der Polizei am Projekt? Der Stadtrat André Odermatt gibt Antwort auf diese Fragen diesen Sonntag um 17:30 im Regionaljournal Zürich Schaffhausen, hier auf dem Eis.
Ab 30 gehört es zu den grossen Lebensfragen. Kind oder Karriere, soll der Mann arbeiten oder die Frau, oder wer darf durchschlafen und wer muss aufstehen, wenn der Junior schreit. Die Fragen beschäftigen die meisten ab 30, das ist nicht neu, aber von der Gruppe Pulk Produktion in einem Haufen Interviews, die sie gemacht haben, nochmal bestätigt worden. Und aus diesen Interviews hat Pulk Produktion jetzt das Theaterstück gemacht. «We Are Family» heisst es und ist gestern Abend im Theater Winkelwiese zum ersten Mal aufgeführt worden. Beim Publikum unter Cordelia Fankhauser hat es dafür aber nur mässig Applaus gegeben.
Wer steht am Morgen auf? Hä? Ich stehe am Morgen auf! Das ist ja egal, dass ich die ganze Nacht den Kleinen gestillt habe. Im 2-Stunden-Takt seit 9 Monaten schon und nur noch auf Nordstrom in der Küche rumrenne.
Wenn Anne Wuchold ihre Frust ins Publikum brüllt, dann macht sie das so laut und heftig, dass es fast das Mikrofon verjagt. Anne Wuchold spielt Eva, eine Mutter mit 3 Kindern. Die hat sie zwar unbedingt wollen, aber nicht so. Nicht so, dass sie alles macht und ihre Mann eine ruhige Kugel schiebt. Beim Gabriel ist es umgekehrt.
80% hat sie gearbeitet. Zur Hälfte Schule, zur Hälfte Spital. Und das war schon streng.
Der Gabriel, Zara, der Jan und Eva hocken in einer Art Sauna. Da hat es Holzröste am Boden, Bänkli auf der Seite und ein Wasserbecken, wo richtig plätschert. Und da hat es auch noch eine Puppe, ein Blutz, Karls Baby, wo etwas aussieht wie der Gollum aus Herr der Ringe. Und das Baby, das faselt von verschiedenen Kapital.
Ein Anstieg des sozialen Kapitals kann beispielsweise zu einem Anstieg des ökonomischen Kapitals dienen. Ein Anstieg des kulturellen Kapitals kann zu einem Anstieg des sozialen Kapitals dienen.
Was das Geschwätz soll, das wird nie klar. Und die Puppe, die wird sowieso immer unwichtiger und klimpert nur noch ein bisschen auf einem Mini-Klavier rum. Und die 4 Mit-30er, die klagen und lamentieren. Zwischendurch spritzen sie ein bisschen mit Wasser rum oder schmieren sich mit Lehm ein. Und nach einer knappen Stunde sitzen alle auf dem Bänkli und kommen zum Schluss, dass ihr Leben überhaupt nicht so ist, wie sie es gerne hätten. Eine traurige Erkenntnis. Und jetzt könnte der Theaterabend eigentlich so richtig anfangen. Jetzt könnte sich etwas entwickeln. Es könnten Fantasien oder Visionen entworfen werden. Aber nein, die Skiwerfer gehen aus, das Stück ist vorbei und das Thema verschenkt. Und sowieso, aus der Sicht von einer Mit-50er möchte man einen Mit-30er, der hier auf der Bühne klönen, zurufen, Nehmen Sie es nicht so tragisch. Es geht vorbei, die Kinder werden grösser und das mit der Karriere, das kann immer noch werden.
Kritik von der Cordelia Funkhauser. «We Are Family», das neue Stück im Theater Winkelwiese, spielt jetzt noch bis Anfang Mai. Zu Zürich, da wird gemordet, zu Zürich wird ermittelt, Zürich als Tatort boomt. Zürcher Krimis füllen Büchergestelle, Buchhandlungen und werden von immer mehr Leserinnen und Lesern verschlungen. Und dieses Wochenende findet im Theater Riggebilk die erste Zürcher Kriminalnacht statt. Mit Krimiautoren und Fernsehdetektiven unter dem Patronat vom Schriftsteller Peter Zeindler. Zu dem Anlass war er heute Nachmittag bei mir im Studio und er hat mir als erstes erklärt, warum Zürich so ein guter Tatort ist.
Es ist natürlich eine Stadt, die Atmosphäre hat und das spielt in diesen Kriminalromanen immer eine grosse Rolle. Und dann kommt es natürlich dazu, dass es gleichzeitig mehr Möglichkeiten hat für Verbrechen, also zwischen Banken und allem Möglichen, also da und Drogen und überall, da kann man natürlich das alles da quasi in die Stadt versetzen. Und darum ist Zürich natürlich als Standort sehr attraktiv, würde ich sagen, für einen Kriminalromanautor.
Dass es so viele Zürcher Krimis gibt, die Regio-Krimis, ist jetzt das Zürich-spezifisch oder ist das einfach ein allgemeiner Trend?
Ich glaube, es ist ein allgemeiner Trend. Es gibt natürlich Zürich-Krimi und es gibt ja auch gute und schlechte Krimis. Und das ist so ein Trend und ich muss jetzt sagen, also einfach einschränkend, ich finde es ein bisschen inflationär, was jetzt so zurzeit passiert. Ich habe noch so den Eindruck, dass jeder, der selber möchte schreiben und das Gefühl hat, er möchte Literatur machen, fängt mal mit dem Krimi an und es mag auch damit zusammenhängen, dass natürlich vielleicht der literarische Anspruch in dem Sinn nicht so hoch ist, sondern dass man, wenn man auch Journalist war oder ist, kann man schreiben, weil man dann einfach auch als Recherchieren gewöhnt ist und Geschichten erfinden oder Geschichten transportieren. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum der Krimi so plötzlich so von verschiedenen, von ganz vielen Autoren jetzt gepflegt wird.
Trotzdem einen guten Plot herauszufinden, ist nicht ganz so einfach. Also das kann man nicht einfach, weil man jetzt Journalist war.
Nein, aber man kann natürlich das in den Medien, irgendwo hat man einen Aufhänger und da geht man auf den los und dann nachher entwickelt man aus dem Spot quasi, aus dem, was einem da zugefallen ist, entwickelt man eine Geschichte und dann kann man die Geschichte ausbauen. Und es geht ja vor allem auch darum in dieser Geschichte, dass man die Atmosphäre eben einfängt. Und vor allem geht es ja überall darum, dass man eine Figur erfindet, wo quasi einen Fall kann verfolgen. Und die Figur ist eben nicht irgend, wie soll ich sagen, eine seelenlose Figur, sondern es muss eine sein, wo mit der Leser selber etwas zu hat. Also, es ist nicht eine abgehobene Figur, sondern es ist eine wie du und ich, sondern eine, wo eben eine, wo in unserer vertrauten Umgebung agiert.
Würden Sie, Peter Zeindler, sagen, Krimi schreiben ist keine höhere Kunst?
Also, wenn man jetzt Kunst sagen, das ist natürlich eine schwierige Definition. Wo fängt Kunst an? Wo hört Kunst auf? Aber es ist natürlich, würde ich sagen, das literarische Gespüre muss man nicht unbedingt haben. Man kann auch, sagen wir jetzt, also, das jetzt nicht negativ, auch fast auf journalistischer Ebene eben so etwas schreiben. Aber es gibt natürlich einen Unterschied, wenn wir uns zurückerinnern, da so Ikonen von dieser Szene, wie, das hat ja schon angefangen mit Agatha Christie oder mit Chandler Ambler, dann jetzt natürlich auch der Simenon mit seinem Maigret. Das sind ja so Figuren gewesen, die Leute fasziniert haben. Und dann in der Schweiz natürlich auch der Wachmeister Studer von Friedrich Glauser. Das sind Figuren gewesen, die Leute angezogen haben, aber auch darum angezogen haben, weil sie auch eben menschlich gewesen sind. Und ich glaube, das ist das, was man muss können, wenn man Krimi schreiben. Man muss das Menschliche überbringen. Und dann muss man vielleicht auch das beherrschen, dass die Leute eigentlich erwarten, dass am Schluss die Welt wieder in Ordnung ist, wenn sie die letzte Seite gelesen haben.
Und das ist eben ein bisschen auch die Leserinnen und Leserseite. Das heisst, Krimis, die boomen ja momentan extrem, sei es jetzt am Fernsehen oder eben in Buchform. Ist das auch, weil man ein Stück weit eben kann überprüfen kann, ah ja, da ist am Bellevue oder ist am 6 Leute, das ist so und so abgelaufen. Hat das mit dem zu tun?
Es hat schon auch damit zu tun, dass man die Örtlichkeit erkennt und dass es einem näher ist. Und dass man sagt, ah, das ist es, da meint er's und so. Der eben, also der Funke muss schon auch springen. Oder der springt. Und damit, glaube ich, rechnet auch viele von diesen Autorinnen und Autoren, weil sie das Gefühl haben, wenn ich, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die Atmosphäre von einer Örtlichkeit überbringen, dann zieht es den Leser rein. Und das finde ich auch entscheidend. Man muss die Örtlichkeit inbringen. Nur schnell, zwischen Klammer, ich habe früher, als ich meine schöne Anschauung habe, die Städte auch müssen von innen kennenlernen, zwischen Krakau, Tallinn und Prag. Sonst spürt man das nicht. Und darum finde ich, das ist schon wichtig, dass man also so ein bisschen den Heimweh und Heimgedanken überbringt.
Sie selber, Peter Zähnl, hat aber Zürich als Ihre Heimat eigentlich nie gereizt als Ort.
Ich kann sagen, warum eigentlich nicht. Und zwar, es ist mir, wie soll ich sagen, zu vertraut gewesen. Ich habe alle gekannt, das sind meine Freunde. Und ich habe gar nicht so, wie soll ich sagen, ein Verhältnis gehabt zu der Stadt, dass sie mir fremd ist. Und ich habe einen Schauplatz gesehen, wo mir fremd war, wo ich quasi mich als Fremde in einer fremden Stadt bewegt habe. Und überall eine Bedrohung gefühlt habe. Und die Bedrohung gehört ja ein bisschen zum Kriminalroman. Und ich fühle mich in Zürich nicht bedroht, ich fühle mich aufgehoben und daheim. Und das ist ein Grund, warum ich eigentlich Zürich als Schauplatz nie gewählt habe.
Dass der Trend da ist, das zeigt ja, dass jetzt eben heute Abend die erste Zürcher Kriminalnacht stattfindet, wo Sie mitbeteiligt sind. Peter Zähnl, was kann man dort erwarten?
Ich glaube, so wie das sich präsentiert, ist das sehr amüsant auch. Also es ist nicht einfach, ich sage das ein bisschen zurückhaltend, nicht einfach nur lässig, wobei ja da professionelle
Also die Autoren selber kommen, plus noch
aber es kommen eben also Fernsehkommissar und so und Kommissarinnen, die lesen, die dann ihren Text lesen. Von dort her ist es schon viel auf höherem Niveau. Es ist ja nicht so, dass alle Autorinnen und Autoren gut lesen können, also lesen. Und dann kommt es nur so, dass der Daniel Rohr, der das Ganze jetzt arrangiert hat, dass er selber singt, so blutige Song, also zwischen Kriminaltango bis sogar Beatles und also liefert eine Vorlage und das wird zwischen ihnen gesungen. Dann gibt es auch Filmausschnitt und dann kommt dazu noch, dass er, der Daniel Rohr, ja der Leiter vom Theater Regieblick, dass er dann noch zwischen ihnen Verhör mit den Autoren und Autorinnen führt, also quasi eine Art Werkstattgespräch, wo man als Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerin über die Autoren mehr erfährt und auch weiss, warum sie und wie sie arbeiten.
Der Peter Zähnler selber, Zürcher Krimiautor, allerdings ohne Tatort Zürich. Er ist bei der ersten Kriminalnacht im Regieblick dabei. Die findet heute Abend und morgen statt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage srf.ch/news. Dort einfach auf «Regional» klicken.
«Regional Diagonal» – die Woche quer durch die Schweiz, morgen Mittag mit diesen Themen. Der letzte Wille. Wie saniert man einen Brunnen im Sinn der verstorbenen Künstlerin, wenn man eben den nicht kennt? Diese Frage spaltet Berner Kunst- und Kulturwelt. Einpacken statt abspülen. Basler Tüftler wickelt mit ihrem Trocken-WC aus Interesse vom Unispital. Und Tramfahrer von der Zürcher Verkehrsbetrieb dürfen neu auch barfuss in Sandalen. Bis jetzt hat es für den Abzug beim Lohn gegeben. Da drei von den Themen morgen nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf Mainz. Regional Diagonal.
5:06 Zeit fürs Wetter. Sabine Balmer von SRF Meteo.
Heute am Abend und durch die Nacht muss man immer noch mit Regen oder sogar einem Gewitter rechnen. Die Temperaturen sinken bis morgen am Morgen auf etwa 5 Grad. Morgen Vormittag scheint noch häufig die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen aber immer mehr Wolken auf. Die Sonne hat es dann schwer und zeigt sich nur noch zwischen ihnen. Im Kanton Schaffhausen und im Wieland sind auch ein paar Tröpfe Regen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen morgen Nachmittag auf Mütliberg bei 10 Grad, das Affolten am Albis und das Uster wird 14 Grad, das Winterthur und das Horgen 15 und auch in Zürich und Schaffhausen wird es 15 Grad. Der Wind ist aber kein Thema mehr. Am Sonntag bringt das erste richtige Frühlingshoch dann prächtiges Wetter und Temperaturen von rund 20 Grad.
Nach dem Wetter noch die Tageszusammenfassung. Im Mordprozess von Pfäffiken fordert der Staatsanwalt lebenslänglich für den Mann, der vor knapp 2 Jahren seine Frau und die Chefin vom Sozialamt umgebracht hat. Die Taten seien skrupellos und gezielt gewesen, hat er gesagt. Der Verteidiger auf der anderen Seite plädiert für vorsätzliche Tötung. Sein Mandant akzeptiere jedes Urteil, solange es nicht lebenslänglich ist, hat er erklärt. Das Urteil, das kommt nächsten Freitag raus. Der FCZ vermisst seine Flagge. Gestern hat er sie zusammen mit GC und der Stadt Zürich aufgehängt, um den Abstimmungskampf für das neue Stadion auf dem Hardturm-Areal einzuläuten. Ein paar Stunden später ist sie schon wieder weg gewesen. Wer sie gestohlen hat, ist nicht klar. GC ist darüber auch nicht glücklich und hat angeboten, die Kosten für eine neue Flagge zu übernehmen. Das Flurling ist heute Morgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. In einem Einfamilienhaus hat die Kantonspolizei Zürich eine 49-jährige Frau mit Stichverletzungen gefunden, die kurz darauf aber gestorben ist. Als Täter wird ihre Ehemann vermutet, den die Polizei vor Ort hat verhaften konnte. Was genau passiert ist, ist aber noch unklar. Soweit ein kurzer Überblick über unsere Themen. All unsere Beiträge und Themen finden Sie jederzeit auf unserer Homepage. srf.ch/news ist die Adresse. Verantwortlich für die Woche ist der Christoph Brunner. Ich bin Sabine Meyer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.